Direkt aus Europa, Nummer 509, Seite B.
17.05 Uhr.
SWR 2 Forum. Typisch deutsch, Krise und Chancen der Vereinskultur. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Ein Witz lautet: Was tun 7 Deutsche allein auf einer Insel? Antwort: Sie gründen einen Verein. Mit 7 Leuten fängt es an. Mehr als 600.000 Vereine gibt es derzeit. Einerseits werden Vereine als Vereinsmeierei belächelt, andererseits ist es gerade diese speziell deutsche Organisationsform, die es immer wieder schafft, Menschen zusammenzubringen. Und darüber diskutieren nun Gerd Rudolph, Präsident des Badischen Sportbundes und Vereinsvorsitzender des SSC Karlsruhe unter anderem, und Professor Dr. Annette Zimmer, Politikwissenschaftlerin von der Universität Münster. Und ihr Spezialinteresse seit vielen Jahren, das sind eben die Vereine. Herr Rudolph, Sie sind ja seit kurzem Präsident des Badischen Sportbundes und als solcher Ansprechpartner für so ziemlich alle Fragen des Vereinssports in der Region. Sie leiten auch den Sport- und Schwimmclub Karlsruhe mit 8.000 Mitgliedern. Wahnsinnig viel. Erst war es Corona, jetzt sind es die Energiepreise und laufend sind es viele handfeste Probleme, mit denen es jeder Verein ja immer zu tun hat, insbesondere Sportvereine, für die Sie zuständig sind. Kommen die mit den ständig kleinen und großen Krisen gut zurecht?
Schlecht wurde es erst 2021, als nämlich dann der Mitgliederrückgang zu spüren war. Es war aber kein Mitgliederrückgang, sondern neue Mitglieder blieben aus, weil man ganz einfach keine Maßnahmen für Mitgliedergewinnung, für Tag der offenen Tür und so weiter ausrichten konnte, damit neue Mitglieder eintreten. Und jeder Verein hat eine Fluktuation von 5-10% pro Jahr, sodass er mit neuen Mitgliedern wieder aufgestockt werden muss.
Sind Sie eher so ein Dienstleistungsverein? Oder ist das noch so familiär wie auch in kleinen Vereinen, die vielleicht nur 100, 200, 300 Mitglieder haben?
Trotz der Größe ist das Vereinsleben sehr intensiv. Das heißt, wir verstehen uns nicht als rein Dienstleistungsverein. Das Vereinsleben, insbesondere mit dem Ehrenamt und mit entsprechenden gemeinschaftlichen Erlebnissen, wird sehr hoch gehängt.
Also der Verein, Sie hatten ja gesagt, ist eine relativ einfach zu gründende Organisationsform. Also so einfach ist auch wiederum nicht, weil also der Eintrag ins Vereinsregister ist nicht so einfach, aber an sich braucht man eben nur 7 engagierte Personen und man also braucht dazu also kein Kapital. Und so ist eine Vereinsgründungen sind eigentlich immer so Indikatoren für gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftliche Herausforderungen. Und so kann man, wenn man so zurückblickt, kann man Wellen sehen, also der Vereinsgründungen und die Organisationen oder sagen wir die Engagierten reagieren dann auf Probleme der Zeit. Und das können soziale Fragen sein, das können Fragen sein der Integration, das können nochmal auch Fragen sein, die damit da zusammenhängen, dass die öffentliche Hand also weniger Mittel hat. Stichwort Fördervereine, das ist so der in den letzten Jahren am stärksten boomende Vereinstyp gewesen. Das können Defizite sein. In den 80er Jahren gab es einen Boom der Vereinsgründung in Verbindung mit Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen. Und so ist halt der Verein immer beides. Also gleichzeitig hochmodern und gleichzeitig sehr traditionell eben als Organisationsform.
Früher waren die Vereine ja auch getrennt. Die Bürgerlichen haben in einem bürgerlichen Sportverein gespielt und die Arbeiter im Arbeitersportverein. Das hat sich dann alles irgendwie nivelliert.
Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass man nicht so ein ganz harmonisches Bild, also von über alle Vereine hinweg zeichnen darf. Weil es immer Vereine gab, die natürlich auch ausgrenzend waren. Dass sich bestimmte, also soziale Gruppen, also zusammengetan haben und wollten andere nicht dabei haben. Ich glaube, das muss man einfach, ja, so sehen, dass es halt so war. Und auch diese Tendenzen gibt es also immer wieder. Und wir haben ja also solche Tendenzen jetzt auch aktuell, ne, weil das ist so, was unter dem Schlagwort diskutiert wird über die dunkle Seite der Zivilgesellschaft. Und das sind eben Vereine, die entstehen, die eben, also ich sag's mal so plakativ, rechte Gruppierungen unter ihren Mitgliedern haben und die ja in einigen Gegenden in Deutschland auch also große Erfolge haben. Die Zielsetzungen der Vereine, die wir haben, stammen ja noch aus dem 19. Jahrhundert. Und da ist also das politische Engagement, auch das Engagement für Menschenrechte und für Demokratie ist also nicht dabei, sondern es sind also gemeinnützige, mildtätige und kirchliche also Zwecke, also die dann also zur Gemeinnützigkeit führen, aber eben nicht Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Und das soll jetzt ja verändert werden, weil es ja also eine Initiative der Europäischen Kommission gibt, dass man ein europaweites Vereinsrecht einführt und dass man also eine Harmonisierung des Rechts in Europa also anstrebt und dass man auch grenzüberschreitende Vereine zulässt.
Ohne Sportvereine hätten Städte, Kommunen viel, viel mehr zu tun. Die Vereine kümmern sich um Kinder, um Jugendliche, um sozial Benachteiligte, um Ältere, um Kranke, um Flüchtende, die aufgenommen werden, die integriert werden. Das heißt, Vereine nehmen sehr wertvolle Aufgaben der Gesellschaft wahr und Herausforderungen der Gesellschaft wahr. Man ruft auch immer wieder nach Vereinen, jetzt die Ukraine-Krise. Die Vereine haben die Flüchtenden aufgenommen, haben sie in Vereine integriert. Auch mein Verein hat 70 Ukraine-Flüchtende aufgenommen, kostenlos, damit es entsprechend auch sie hier am Vereinsleben teilnehmen können. In den Krisen zuvor schon, die da waren, ruft man immer wieder nach den Vereinen. Das heißt, Vereine, Sportvereine sind viel mehr als nur jetzt gehe ich rein, um zu kicken und Spaß zu haben, sondern die sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und brauchen auch die entsprechende Wertschätzung von der Gesellschaft und den Kommunen und den Städten.
Damit werden die Vereine ein Stück weit auch ein Teil des deutschen Wohlfahrtsstaates. Kann man das so sagen, Frau Zimmer?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist sogar also ein Spezifikum. Also des deutschen Wohlfahrtsstaates, dass also der in Deutschland sehr früh mit Organisationen, also die hauptsächlich also mit bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamtlichkeit gearbeitet haben, sich zusammengetan haben und zusammengearbeitet, zusammengeplant haben. Daraus sind dann also was das entstanden, was wir heute Wohlfahrtsverbände nennen. Und unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände sind immer noch sehr, sehr viele soziale, also Organisationen, die in Vereinsform organisiert sind. Andere haben sich mittlerweile verändert und sind nicht mehr in der Form des Vereins, sondern sind als gemeinnützige GmbH organisiert oder als Stiftung. Aber das ist wirklich typisch für uns, dass also der ganze Bereich der sozialen Dienstleistungen wie auch des Krankenhausbereichs, da haben wir einen ganz hohen Anteil also von ja, Organisationen, die halt alle mal also Vereine waren und auch heute noch Vereine sind und immer noch in hohem Maße von also bürgerschaftlichem Engagement und Ehrenamt leben. Ja. Gerade bei kleineren Vereinen, also findet man häufig immer noch, sagen wir mal, die Herrschaft der gesetzten alten Herren. Das ist, kann auch ein Problem sein. Andererseits wollen das auch nicht viele machen, ne? Weil das ist halt mit viel Arbeit verbunden. Also eine Leitungsposition im Verein, das ist ein mühsames Ehrenamt, ne? Mit viel Zeitengagement.
Können wir mal kurz zurückblicken? Da gibt es ja haufenweise traditionelle Vereine in Deutschland, Karnevalsvereine, Heimatvereine, Schützenvereine. Viele Vereine in Deutschland sind mehr als 100 Jahre alt und das ist eher ein Stückchen Normalität. Und ja, da gibt es auch die alten Herren, die da schon immer saßen und da sitzen bleiben und im Grunde für das Gestern stehen und nicht für das Morgen. Und, das haben Sie schon gesagt, Herr Rudolph, die Jugend bleibt weg. Wie kann man so eine Verknöcherung aufbrechen? Es gibt ja wirklich sehr, sehr antiquierte Vereine.
Also Ehrenamt, Gewinnung und ist ein großes Problem aktuell bei den Vereinen. Also weniger Mitgliedergewinnung, die sind am Steigen, die Mitgliederzahlen. Aber Ehrenamt, Übungsleiter, das sind Problemzonen, mit denen aktuell die Vereine zu kämpfen haben. Und der große Anteil der Bürokratie in Deutschland, mit denen auch Vereine konfrontiert sind, schreckt ganz einfach ab.
Dennoch funktionieren Vereine und anders als Unternehmen, die immer auf hierarchischen Druck setzen können und auf Kontrolle, geht es ja im Verein um Freiwilligkeit und Motivation. Ist der Verein möglicherweise ein Gegenmodell zum Wirtschaften?
Ja, in Vereinen ist gelebte Demokratie. Das heißt, wenn einer sich wie ein König aufspielt, muss er damit rechnen, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung jemand anders das Amt übernimmt. Problematik ist auch in größeren Vereinen oder Verbänden die Zusammenarbeit Ehrenamt, Hauptamt. Ja, dass also da Hauptamtliche letztendlich vor Ort das Operative umsetzen, aber letztendlich das Ehrenamt die Weisungsbefugnis hat und auch die Haftung übernimmt für den Verein. Allerdings sich ja nach 2 Jahren wieder ändern kann, während die Hauptamtlichen ja noch da sind durch die Mitgliederversammlungen, die Wahlen, die stattfinden. Aber in den kleinen Vereinen gibt es keine Hauptamtlichen und dann wird das Ganze auf Ehrenamtlichen getragen.
Vereine sind Non-Profit-Organisationen. Und das Non-Profit bedeutet nicht, dass man gar nichts einnehmen darf, sondern wenn man etwas eingenommen hat, darf man es sich nicht in die Tasche stecken, wenn man also Mitglied ist oder im Vorstand tätig ist, sondern muss es in die Organisation, das heißt sprich in den Verein, wieder investieren und zwar für die Zielsetzungen der Organisation. Das heißt also, der Anreiz, also sich selbst zu bereichern, fällt weg. Das ist ein entscheidender Unterschied. Aber es gibt noch viele andere Unterschiede. Dann sind die Mitarbeiterstrukturen sind ganz anders. Das haben wir auch schon angesprochen. Das Hauptamt, Ehrenamt. Es gibt viel Teilzeitbeschäftigung und also ein großes Spektrum. Und ja, die Entscheidungsstrukturen sind auch nochmal anders, weil also bei uns haben wir, also in Europa haben wir eine Tradition, dass eben also die Demokratie eine Rolle spielt, weil die Vereine haben ja die Demokratie auch vorangetrieben. Das war ja der also große Unterschied. Ne? Das waren die ersten Gründungen, richteten sich ja gegen also das also autokratische also Modell. Sie müssen ja trennen zwischen ihrer ideellen Tätigkeit und ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit. Das heißt also, die gesamte Komplex der Buchführung, wenn sie ein bisschen größer sind, dann ist das eigentlich im Verein oder Non-Profit-Organisation ist das schwieriger als im Unternehmen.
Ja, schon jeder kleine Schützenverein. Der Sportbetrieb ist ideell und die Gaststube daneben, wo für 1,50 die Cola verkauft wird, das ist dann materiell und der Kassierer darf es auseinanderrechnen.
Diesen großen, also gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Beitrag, also dieser ganze Bereich leistet, das ist über Jahre überhaupt nicht gesehen worden und wird immer noch nicht gesehen. Wie auch noch nicht richtig gesehen wird, also welchen großen Anteil, also die Vereine im Sinne von einer, also Sozialwirtschaft leisten.
Den Wert, den eigentlich ein Verein bringt, wird nicht gesehen. Also der Badische Sportbund hat vor kurzem eine Studie aufgestellt, Sport ist wertevoll, und hat davor gerechnet, dass jeder Euro, die in einer Kommune in einen Verein gesteckt wird, etwa 10 Euro wieder zurückbringt an Gegenleistungen durch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten und durch diese vielen Werte, die sie letztendlich für die Gesellschaft bringen. Insofern ist jede Kommune gut beraten, wenn sie investieren in Sportanlagen, in Sportstätten, in Vereine. Dann kommt auch der Zuzug, dann kommen die jungen Familien und dann blüht auch die Gemeinde und das kommt vielfach wieder zurück, das Geld.
Ohne Vereine können wir unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft nicht aufrechterhalten. Das glaube ich schon.
Das war das SWR2-Forum. Am Mikrofon war Thomas Ihm.
Die Maschen der Betrüger, die werden immer ausgefeilter. Sie arbeiten mit technischen und mit psychologischen Tricks.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sie erzählen schreckliche Geschichten, die falschen Europol-Beamten. Sie rufen ihre Opfer in Deutschland und Österreich an und machen ihnen Angst. Eine drohende Haftstrafe. Der angeblich einzige Ausweg für die Betroffenen, sie müssen ihr gesamtes Geld auf ein sicheres Konto überweisen. Ansonsten würde ihr gesamtes Vermögen eingezogen, ihr Pass ungültig. Aber das alles ist gelogen. Es gibt weder die Beamten, noch laufen Verfahren gegen die Betroffenen. Doch die Anrufe sind so einschüchternd und so gut gemacht, dass viele darauf hereinfallen.
Und dann dachte ich mir, mein Pass ist nicht mehr gültig, ich habe womöglich keinen Zugriff auf mein Geld.
Miriam Peters hat mehr als 30.000 Euro an die Europol-Betrüger verloren. Sie heißt in Wirklichkeit anders, auch ihre Stimme klingt anders. Wir haben ihre Aussagen nachsprechen lassen, denn sie möchte nicht erkannt werden. Auch wenn der Europol-Trick klingt wie eine moderne Version des Enkeltricks, es fallen bei weitem nicht nur ältere Menschen darauf herein. Auch das möchte Miriam Peters zeigen. Die Angreifer agieren so geschickt, ihre Geschichte ist so ausgefeilt, dass weder Bildung noch kritisches Denken wirklich helfen. Peters ist Mitte 30 und sie arbeitet als Vertretungsprofessorin für internationales Management an einer deutschen Universität.
Zunächst informiert sie eine englische Bandansage, dass gegen sie ermittelt werde und dass die Ermittler dringend mit ihr sprechen müssten.
Hello, this call is from the Europol. The purpose of this call is to inform you.
Hallo. Dieser Anruf kommt von Europol. Ihre deutsche Personalausweisnummer ist für betrügerische Aktivitäten missbraucht worden. Für weitere Informationen drücken Sie bitte die 1.
Peters tut, was die Bandansage fordert und wählt die 1. Jemand namens Sam Thomas meldet sich, ein sachlich klingender Beamter. Er nennt zunächst Namen und Dienstnummer, dann diktiert er ihr eine Fallnummer. Alles wirkt sehr offiziell. Dann verbindet er sie mit einer Frau, die sich als Chief Investigation Officer vorstellt.
Für Miriam Peters wirkt das überzeugend.
Spätestens als er mich dann mit Betty Cooper verbunden hat, die mir auch ihre Europol-Nummer gesagt hat, fand ich das glaubhaft. Die erzählte mir dann, was passiert ist, nämlich, dass man diesen Mietwagen gefunden hat an der Grenze zu Polen, der auf meinen Namen angemietet wurde von Berlin aus. Und in diesem Wagen hat man Dokumente gefunden, auch auf meinen Namen laufend, die darauf hinweisen, dass ich mehrere Bankkonten in Europa eröffnet habe. Und man hat auch Hinweise auf Drogenhandel gesehen.
Betty Cooper versucht zu beruhigen. Sie gibt Miriam Peters zu verstehen, dass sie ihr glaubt, dass sie nicht die Täterin ist. Immer wieder sagt sie Dinge wie, jetzt trinken Sie mal einen Schluck oder beruhigen Sie sich erst mal. Peters bekommt den Eindruck, dass sie ihr helfen will. Sie vertraut ihr.
Wenn man sich das anschaut, wie die Rollenverteilung war, da gab es ja so einen Opener, den Sam Thomas. Dann gab es die halbwegs empathische Frau, die Betty Cooper, und den sachorientierten Mann, bei dem nie klar war, glaubt er jetzt mir eigentlich, dass ich Opfer bin oder nicht?
Betty Cooper vermittelt Miriam Peters schließlich weiter an einen dritten Kollegen, der technische Experte, wie sie sagt. Anfang März 2022 ist sie eines der ersten deutschen Opfer der Anrufe. Damals gibt es noch keine Berichte. Sie schaut sogar auf die Europol-Website, doch da habe nur gestanden, Europol würde sie nie anrufen, wenn gegen sie ermittelt wird. Aber die Täter hatten ja nicht gesagt, es werde gegen sie ermittelt, denkt sich Peters. Sie sei ja lediglich Opfer. Bis heute kommen ihr die Tränen, wenn sie darüber spricht.
Und genau das ist das Ziel der Angreifer. Denn solche Attacken funktionieren am besten, wenn das Opfer Angst hat, erklärt die Psychologin und Sicherheitsforscherin Christina Licati.
Bei den meisten Anrufen haben die Angreifer unter anderem das Ziel, ihre Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen. Sobald Angst im Spiel ist, denkt das Opfer, was ist, wenn der Europol-Anruf echt ist? Was, wenn ich in Schwierigkeiten bin? Und dann schaltet man plötzlich auf eine völlig andere Denkweise um und denkt nicht mehr, wer ist diese Person, die mich anruft? Warum belästigt sie mich? Sondern, oh, bin ich wirklich in Schwierigkeiten? Plötzlich wollen die Opfer genauer wissen, worum es geht.
So once fear enters the mix, our brain tends to go from the logical thinking, from critical thinking.
Sobald Angst ins Spiel kommt, neigt unser Gehirn dazu, vom logischen Denken, vom kritischen Denken überzugehen in einen Zustand der Angst. Okay, ich habe jetzt wirklich Angst und ich muss aus der Situation herauskommen. Die Vermeidung von Schmerz ist eine der wichtigsten Motivationen im Leben. Sobald also Angst im Spiel ist, vergisst man alle Fähigkeiten des kritischen Denkens. Sie werden zweitrangig. Und die Motivation, die Situation zu vermeiden, in der sie sich gerade befinden, wird zur Priorität. Sie wollen dann einfach nur aus dieser unglücklichen Situation rauskommen.
Wie viele Betroffene es hierzulande gibt, lässt sich kaum in Erfahrung bringen. Die Landeskriminalämter erheben entsprechende Anrufe nicht gesondert. Auch das BKA hat keine Zahlen. Die Bundesnetzagentur berichtete allein im Juni 2022 von mehr als 7000 Beschwerden. Woran scheitern die Ermittlungen? Wieso kommen die Behörden hier nicht weiter?
Das Problem ist tatsächlich, hebt man die eine Bande hoch, dann tut sich die nächste auf. Macht man das eine Callcenter zu, dann existiert eigentlich schon im nächsten Moment das nächste Callcenter. Und das ist eben das, was die Ermittlungen so schwer macht. Und die sind wirklich sehr, sehr gut organisiert, die Banden.
Sagt Sandra Freitag von der Polizeidirektion Leipzig. Zwei Betrugsarten beschäftigen die Polizeidirektion gerade besonders, erklärt Freitag. Der sogenannte Messenger-Betrug ist eine Art Enkeltrick, bei dem die Kriminellen beliebige WhatsApp-Konten anschreiben und sich beispielsweise als Enkelin oder Sohn ausgeben und wegen eines Notfalls um Geld bitten. Hier geht es meist um kleinere Summen. Dafür ist die Zahl der Opfer sehr viel größer. Aber auch der Europol-Betrug ist verbreitet. Allein in der Polizeidirektion Leipzig habe man seit März 2022 mehr als 700 Fälle verzeichnet. Und das ist nur eine von vier Polizeidirektionen in Sachsen. Der Schaden liege im hohen fünfstelligen Bereich.
Eines der Opfer ist eine Studentin aus Leipzig. Nennen wir sie Mieling. Sie kommt aus einem asiatischen Land und ist Mitte 20. Mehr darf hier nicht verraten werden. Auch ihre Stimme haben wir verändert. Während sie über ihren Fall spricht, kämpft sie mit den Tränen. Am schlimmsten sei es gewesen, ihren Eltern zu beichten, dass sie fast 20.000 Euro an Betrüger verloren hat. Schließlich war das Geld für ihr Studium in Deutschland bestimmt. Im Juli 2022 bekommt auch sie den Europol-Anruf.
Hello, this call is from the Europol. The purpose of this call is to inform you that your German identity card number has been misused in fraudulent activities. For more information, please press 1.
Es ist die gleiche Geschichte wie bei Miriam Peters. Als Ling die 1 drückt, erfährt sie von den angeblichen Ermittlungen.
Ich war in Deutschland und wollte gerade meine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. Dafür musste ich ins Ausland. Ich durfte also auf keinen Fall verhaftet werden. Ich dachte mir, ich bin sicher, dass ich unschuldig bin. Deshalb sollte ich tun, was Sie sagen. Ich muss sicher gehen, dass diese Anschuldigung fallen gelassen wird. Es hat mir Angst gemacht.
Sandra Freitag von der Polizei in Leipzig erklärte sogenannte Schockanrufe. Da erzählen die Betrüger Geschichten wie diese.
Ein nahestehendes Familienmitglied hat einen Unfall gebaut. Bei dem Unfall ist ein Mensch verstorben. Der Angehörige befindet sich jetzt in Gewahrsam und zur Freilassung muss eine Kaution bezahlt werden. Das setzt natürlich die potenziellen Opfer enorm unter Druck. Die Behörden machen auch Druck, die sind auch clever, die geben die Gespräche auch weiter. Also am Anfang spricht man beispielsweise mit einem Polizisten. Der Polizist sagt dann, ich muss sie jetzt an die Staatsanwaltschaft weitergeben und in der weiteren Folge wird noch der Richter mit hinzugezogen.
Aber am Telefon sind natürlich keine echten Polizisten.
Polizeibehörden würden niemals am Telefon nach Geld fragen. Das ist die wichtigste Erkenntnis, die wir den Bürgerinnen und Bürgern mit auf den Weg geben wollten. Die Polizei fragt nicht nach Geld am Telefon.
Allerdings, in emotionalen Ausnahmesituationen ist es nahezu unmöglich, die Situation kritisch zu hinterfragen, erklärt Psychologin Christina Licati.
Und genau das ist es, was Betrüger erreichen wollen. Sie versuchen, das kritische Denken zu beeinträchtigen. Sie setzen sie unter Zeitdruck, sodass sie keine Zeit mehr zum Nachdenken haben. Dann versuchen sie, noch mehr Angst und Stress zu erzeugen. Damit verhindern die Betrüger, dass sie weiterhin analytisch denken können.
Den meisten Opfern wird das erst klar, wenn es zu spät ist. Und dann trifft sie diese Erkenntnis umso härter. Studentin Ling sagt, sie hat nicht nur Geld verloren, das Ganze hat sie auch psychisch schwer getroffen. Bis heute muss sie sich manchmal zwingen, weiterzumachen, nicht alle Zelte abzubrechen und die Pläne von Studium und Beruf in Deutschland aufzugeben. Am schlimmsten sei es direkt nach der Tat gewesen.
These were the worst days in my life. I couldn't sleep, I couldn't eat.
Das waren die schlimmsten Tage in meinem Leben. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen. Ich konnte nicht einmal meine Wohnung verlassen, weil ich so fertig war.
Häufig spielen die Täter bei entsprechenden Schockanrufen im Hintergrund das Weinen einer jungen Frau ein. Der angebliche Polizist sagt, das sei die Tochter, die einen schweren Unfall verursacht habe. Das wirkt. Viele Menschen verlieren Geld, weil sie tatsächlich glauben, ihre eigene Tochter zu erkennen. Sowohl Miriam Peters als auch Miling haben Zehntausende Euro in kleinen Beträgen an Konten im Ausland überwiesen, an die sie zuvor noch nie Geld überwiesen hatten.
Was uns so anfällig für Betrugsmaschen macht, das war ein Feature von Eva Wolfangel.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 508. Wer Handwerker werden will, geht bei einem Meister in die Lehre. Meister wird die Lehrzeit 3 Jahre. Ergänzt wird die Ausbildung im Betrieb des Meisters durch Unterricht in der Berufsschule. Zur Berufsschule gehen die Lehrlinge meist 2-mal in der Woche. Die Lehrzeit endet mit der Gesellenprüfung. Wer diese Prüfung bestanden hat, wird oft von seinem Meister in dessen Betrieb als Geselle eingestellt. Um noch viel dazu zu lernen, ist es aber besser, als Geselle bei einem anderen Meister zu arbeiten. Wer die Meisterprüfung machen wollte, musste in vielen Handwerksberufen erstmal als Wandergeselle auf Wanderschaft gehen. Das braucht man heute nicht mehr, aber manche Gesellen machen das immer noch, besonders in den Holzberufen wie Zimmermann oder Tischler, aber auch in den Steinberufen wie Steinmetz oder Maurer und in den Textilberufen wie Schneider oder Hutmacher. Wandergesellen erkennt man an ihrer Kleidung und ihrem Gepäck, das sie in Tücher gebunden normalerweise auf der linken Schulter tragen. Herr Kirschbaum ist Tischler. Er ist 3 Jahre lang als Wandergeselle unterwegs gewesen. Er ist auf die Idee gekommen, weil ein Mitschüler an der Berufsschule das vorhatte, das aber dann doch nicht gemacht hat. Die ganzen 3 Jahre durfte er die Wanderschaft nicht unterbrechen, auch wenn er zwischendurch gerne mal nach Hause zurückgekehrt wäre. Alle Tischler bauen Möbel, aber jeder macht das auf eine ein bisschen andere Art. Deshalb war es für ihn interessant, sich mal anzusehen, wie in anderen Betrieben gearbeitet wird. Auf Wanderschaft kann jeder gehen, der einen Gesellenbrief in einem traditionellen Handwerk bekommen hat, nachdem er die Gesellenprüfung bestanden hatte. Man muss aber auch noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllen. Man sollte keinen Besitz haben, um den man sich kümmern muss, also zum Beispiel ein Haus. Man darf nicht verheiratet sein und darf keine Kinder haben, um die man sich kümmern muss. Und man darf keine Schulden haben. Auf moderne Kommunikationsmittel muss man während der ganzen Wanderschaft verzichten. Als Herr Kirschbaum auf Wanderschaft gegangen ist, hatte er fast 12 Kilo Gepäck bei sich, aber nach einem Vierteljahr hat er darüber nachgedacht, was er während dieser Zeit wirklich gebraucht hat, und hat alles, worauf er verzichten konnte, wieder nach Hause geschickt. Dann bestand sein Gepäck nur noch aus einem Schlafsack, Arbeitskleidung, Unterwäsche zum Wechseln und Hygieneartikeln, und er brauchte nur noch 8 Kilo zu tragen. Wandergesellen erkennt man gleich an ihrer Kleidung. In den deutschsprachigen Ländern sieht fast jeder gleich, dass das ein Wandergeselle ist, und viele bieten ihnen Hilfe an, zum Beispiel beim Wäschewaschen. Autofahrer nehmen einen Wandergesellen auch gerne mal ein Stück weit in ihrem Auto mit, aber normalerweise sollten sie zu Fuß gehen. Herr Kirschbaum hat auch oft im Freien übernachtet, vor allem im Sommer. Sich draußen auf dem Lande irgendwo in eine Wiese zu legen, fand er sehr schön. In den Städten hat er auch oft mal in einem Park geschlafen. Während er unterwegs ein paar Tage oder ein paar Wochen bei einem Meister gearbeitet hat, hatte er da immer eine Unterkunft, denn er musste dann ja jeden Morgen pünktlich mit der Arbeit anfangen. Unterwegs bekommt man als Wandergeselle viel Empfehlungen für Betriebe, in denen man mal nach Arbeit fragen sollte. Wenn er gerade das Gefühl hatte, mal wieder etwas Geld zu brauchen, ist er oft zu so einem Betrieb gegangen, den ihm jemand empfohlen hatte, hat da geklingelt und gefragt, ob man Arbeit für ihn hat. Aber oft war es auch so, dass er nach Arbeit gefragt hat, obwohl er noch genug Geld hatte, nur weil er mal wieder etwas in seinem Beruf zu tun haben wollte. Arbeit zu bekommen war nicht schwer, weil es im Handwerk oft an Nachwuchs fehlt. In Österreich hat er auch mal als Dachdecker gearbeitet. Da hat er geholfen, ein 30 Meter hohes Kirchendach neu zu decken. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 508. Danke.